es gibt auch in anderen Saisons hat es Flops gegeben. Wenn du da einkaufst, wo der VfL sich bewegt, mit den Möglichkeiten, mit den eingegrenzten Möglichkeiten, dann musst du auch eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen und sagen, ich versuche jetzt mal einen Glückstransfer zu landen. Die kommen nicht, die stehen nicht alle Schlange und wollen nach Osnabrück. Und dann musst du vielleicht auch mal einen Spieler holen, der einen Karriereknick hinter sich hat, der irgendwo eine sympathische Macke hat, so wie Björn Lindemann, und musst darauf vertrauen, dass du den hinbiegst, zumindest für eine Saison.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Brückengeflüster, die Folge nach der, ja, kann man sagen, Zeitenwende. Der VfL Osnabrück hat mal wieder ein Spiel gewonnen. 2:1 im Niedersachsen-Pokal bei Kickers Emden. Darüber wollen wir sprechen an einem Tag, wo ja auch politisch einiges ja los war mit der US-Wahl und den Folgen dann auch in Deutschland. Das soll aber nicht unser Thema sein. Wir wollen über Fußball reden, was in diesen Zeiten dann auch mal ganz angenehm ist, und haben uns dazu Gäste eingeladen, die schon so lange dabei sind, dass sie uns sowohl zu Kickers Emden viel sagen können, als auch zu den aktuellen Entwicklungen beim VfL Osnabrück, weil sie Beobachter sind, die über Jahrzehnte das Ganze schon verfolgen. Wir begrüßen Burkhard Hillner vom MDR. Hallo Burkhard.
Wunderschönen guten Tag, hallo.
Wir begrüßen Harald Pistorius, langjähriger Sportchef der Neuen Osnabrücker Zeitung und Autor eines Buches des VfL Osnabrücks, das im kommenden Jahr wahrscheinlich das Licht der Welt erblicken wird, aber jetzt schon eine Empfehlung verdient hat, weil ich ein paar Kapitel Korrektur lesen konnte und echt begeistert bin. Und dann ist noch mit mir, mein Name ist Benjamin Kraus, am Start Malte Golsche. Und Malte, wir beide waren gestern beim Spiel, genau wie Burkhard, und du hast eine Stadiondurchsage für uns, die wir jetzt zum Einstieg erstmal aufklären möchten.
Ja, moin erstmal. Gestern schallte es durch die Lautsprecheranlage des Ostfrieslandstadions. Dennis, einmal die 5 bitte.
Ja, und das ist Burkhard. Eine Geschichte. Also ich war in den 90er Jahren schon bei Emden und da war der Stadionsprecher Gerd Kraule, da hat eine echte Legende auch schon im Amt. Seit 48 Jahren macht er den Job und der hat ein Markenzeichen, und zwar 40. Minute. Er sagt, Dido, die 5, bitte. Und dasselbe passiert in der 85. Minute. Das war seinerzeit immer das taktische Signal für den Trainer. Du hast noch 5 Minuten, jetzt gilt's. Ja? Und ich bin fast umgefallen, als ich das gestern wieder gehört habe. Und da kamen Erinnerungen hoch, unfassbar. Also es ändern sich manche Dinge im Leben nie. Und das finde ich auch wieder beruhigend.
Aber wieso Dennis? Der Trainer ist doch Emma.
Tido. Er sagte Tido. Tido, Tido, die 5, bitte.
Für Tido Steffen oder was?
Nein. Sie sagt einfach Tido, seit 100 Jahren, also seit 48 Jahren sagt er Tido. Und aber das ist jedenfalls, jetzt habe ich es geknackt, diesen Code, und jetzt weiß jeder Gästetrainer Bescheid, was denn los ist.
Das ist herrlich. Ja. Eine Weltpremiere quasi, ja. Der hatte auch generell ganz gut Stimmung gemacht gestern, ne? Ab und zu hat er dann auch mal so ein bisschen Fangesänge versucht anzustimmen, hier Kickers, und dann haben die Leute irgendwie geschrien so.
Also der nimmt die Leute mit, der kennt die auch da oben, und der hat ja schon Achterbahntalfahrten und Bergtouren da hinter sich mit Kickers gebracht. Das ist schon spektakulär. Der weiß auch, wie er da wieder was reinkriegt. Ich war gespannt, der ist ja auch jetzt ein bisschen älter. Kriegt er das eigentlich noch so geregelt mit dem Namen der Spieler und so weiter? Bei Simakala hat er irgendwann mal ein Problem gehabt, aber ansonsten lief das super. Mhm. Und der kriegt das immer noch alles souverän, selbstständig hin. Also Chapeau, sage ich nur. Gerd Kraule, da schönen Gruß, wenn du das hörst.
Wie fanden wir es so, Malte? Ich glaube, für uns beide war es eine Premiere in Emden. Ich kann sagen, ich fand es Weltklasse. Den ganzen Ground, die Stimmung, die Art und Weise, wie die Tribüne, also da ist einfach dann so ein Sumpfweg zwischen Platz und Tribüne, wo
das
dann alle
hinlaufen. Das ist der Rest alter Gleiboden. Ne? Also da ist ja jetzt ein neuer Teppich, also Teppich kann man nicht sagen, aber ein schöner Rasen. Und ich habe mir da x Schuhe versaut, muss ich auch sagen. Nach Abpfiff musstest du zu den Interviews immer auf den Platz, und das war eine Wattwanderung. Bei jedem Schritt sacktest du 3-4 Zentimeter ein. Ja. Früher, 90er Jahre, da kam 96 dahin, Eintracht Braunschweig, der VfL, der Bus kam raus, fuhr auf den Platz, die gingen alle auf den Platz, um den mal eben zu beschnuppern, und dann habe ich da gestanden, und dann kamen alle, ob von 96, ob von Eintracht, ob von Osnabrück, wieder zurück und so, das hältst du nicht aus, das hältst du Mist hier, das geht gar nicht, ey, das ist Viertel, es kommt Platz hier. Die hatten alle die Schnauze schon voll, bevor es losging, und das haben die auch kultiviert da.
Ja, die haben manchmal künstlichen Nebel erzeugt.
Ja, also weiße Sneaker waren gestern auf jeden Fall die falsche Wahl, und ich habe heute Nacht keine Zeit mehr gehabt, die Schuhe nochmal sauber zu machen. Ja,
Schuhe sauber machen in Emden, das ist ein echtes Problem gewesen. Aber dieser Gleiboden, der war Weltklasse. Und was gestern auch komplett anders war, ich war, glaube ich, das erste Mal in Emden, dass kein starker Wind da war. Es war immer windig bis zum Gehtnichtmehr.
Es war ein bisschen neblig, aber
da war es immer windig, und der Wind hat mir gefehlt. Ich habe Frank Klaasen auch noch getroffen, mit dem drüber gesprochen. Der sagte auch, ich habe gefragt, hast du das mal ohne Wind hier erlebt? Ich noch nie. Sagte er, ich auch nicht. Ja. Das war schon besondere Umstände.
Steht ja auch relativ frei, das Stadion. Ne?
Also letztes Mal
dann pfeift das, glaube ich, wahrscheinlich echt ganz cool rein, das stimmt.
Ja, aber es war so ein bisschen wilder Westen gestern. Es war echt interessant, weil Landespokal Niedersachsen-Pokal pur und das hat richtig Bock gemacht. Ja,
ja, finde ich auch.
Was auch, was man echt neulich schon mal angeklungen jetzt, dieser Spielertunnel, im Prinzip eigentlich ein Gitterkäfig, der dann so mobil zugemacht wird offensichtlich, weil ja dann hinter dem hinter der Tribüne zum Sport haben, da die Leute auch sonst immer noch ein bisschen rumlaufen und wenn dann irgendein Anstoß ist, dann laufen die da durch. Der ist ja auch nur so breit, dass im Prinzip ein oder zwei nebeneinander laufen können und direkt daneben stehen dann offensichtlich die Leute und dann klopfen die auch gegen dieses Gitter, wenn die Spieler so durchlaufen. Also es ist wie so Tiere im Käfig, ne? Das ist ja irre.
Ich durfte da gestern Abend noch durch und bin dann, also musste erstmal den Ordner überreden, durfte dann da durch und wollte auf dem Platz Spielerinterviews führen und die Bereitschaft sowohl meinerseits als auch die der Spieler und der Presseverantwortlichen vom VfL war dann nicht allzu groß, noch auf dem Platz zu bleiben. Dann haben wir uns ein ruhigeres Plätzchen gesucht, durften nochmal durch den Spielertunnel und wurden ein bisschen bepöbelt, aber das war auch okay.
Harald, du hast auch einige Geschichten ja schon in Emden erlebt, unter anderem mit Uwe Brunn ganz offensichtlich.
Ja, Uwe Brunn war ja mal gesperrt. Er war mit einem Linienrichter unglücklich zusammengeprallt und war dann mehrere Spiele gesperrt und ist dann mit. Ich habe ihn dann mitgenommen zu Auswärtsspielen. Wir haben dann in Emden auf der Tribüne gesessen. Damals gab es da noch gar keine Presseplätze. Man saß unter den Leuten, die erkannten den Uwe Brunn. Die Stimmung war immer gereizt. Das war für ihn ein Volksfest, wenn Osnabrück kam. Der Präsident Riedel erzählte immer vorher, dass es keine 10 Jahre her sei, als Kick aus Emden in der Landesliga gespielt hat und den VfL nur für eine Gage zum Freundschaftsspiel nach Emden holte. Und jetzt käme der VfL, der große VfL, und sei auch noch besiegt worden, denn von 8 Spielen bis gestern hat der VfL nur 1 gewonnen. Und entsprechend wurde Brunn dann erkannt, bepöbelt. Und ist es ja so, dass der, sagen wir mal, Uwe Brunn hat der das Talent, sich seiner Umgebung anzupassen. Also wenn ihn einer freundlich anspricht, dann spricht er freundlich zurück. Wenn ihn einer bepöbelt, dann dreht er vielleicht auch mal den anderen Regler auf und so war es da auch. Und ich hatte da ein bisschen Sorge um das Laptop und um unsere körperliche Unversehrtheit, denn es wäre dann doch in der näheren Umgebung ein Kampf zwischen 2 und 30 geworden. Und das wollte ich nicht riskieren. Ich habe ihn dann beruhigt und vielleicht hätte ich das mal auch machen sollen, bevor er auf den Linienrichter zulief.
Gute Idee.
Ja, heißblütig war es auch gestern, kann man sagen. Es gab einen etwas unschönen Moment, so rund 90. Minute roundabout, würde ich sagen, als es dann hinten links in der Stadion-Ecke von uns aus gesehen, also in der Südostecke zwischen dem VfL-Fanblock und der Haupttribüne ein bisschen Tumulte gab. Da wollten offenbar irgendwelche Meppen-Jungs, die ja mit den Emdenern wohl befreundet sind, VfL-Zaunfahnen klauen. Das ist mir noch aus VfL-Kreisen gestern dann erzählt worden. Das war wohl der Auslöser dafür, dass dann auch die Teile der VfL-Fans halt von der Tribüne in Richtung dieser Leute gegangen sind, um halt die dran zu hindern. Dann gab es natürlich Tumulte gegen die Polizei dazwischen und wir konnten es dann auch deswegen ein bisschen einordnen, weil halt dann eben vor uns an der Tribüne Jungs vorbeigelaufen sind, mit erkennbar gekleidet mit Meppen-Utensilien, die sich dann auch erkennbar die Augen gerieben haben. Also da gab es wohl ein bisschen Pfefferspray seitens der Staatsmacht, um die Parteien da wieder zu trennen. Unseres Wissens dann auch nicht mehr weiter großartig was passiert. Aber ja, ist dann auch dunkel hinter dem Stadion. Da kann man dann schon mal außen rumgehen und irgendwie ein bisschen zündeln und provozieren. Aber das, wie gesagt, stand jetzt der einzige Vorfall, der uns aufgefallen ist, der wirklich drüber war, ohne dass es dann Konsequenzen gab. So natürlich heißblütig, verbal natürlich auch jetzt nicht immer auf gediegenem Level, aber insgesamt muss man sagen, das hat Spaß gemacht. Ne?
Ja. Erinnert mich ein bisschen, also mit den Fans, das erinnert mich an 2007, an das bis Mittwoch letzte Spiel, das der VfL in Emden bestritt. Das war in der Aufstiegssaison mit Pille Wollitz, als der VfL ja auch um den Aufstieg spielte. Das haben viele vergessen. Das ist ja zwar jetzt schon ein paar Jährchen her, aber das war damals nicht so, dass Emden dort unten stand, sondern das Spiel war ein Verfolgerduell und der VfL brauchte dringend einen Punkt. Waren bestimmt so viele Fans mit dabei wie gestern und die hatten nach diversen Verhandlungen auch die Erlaubnis bekommen, dass einige auf dem Zaun sein durften. Und dann sind die aber gleichzeitig dazu aufgefordert worden, runterzugehen. Dann sind die Ordner eingegriffen, hat eskaliert, dann hat die Polizei eingegriffen. Und am Ende hatten etliche Fans, obwohl sie sich an die Absprachen gehalten hatten, haben ein bundesweite Stadionverbote bekommen, sind dagegen vorgegangen, soweit ich weiß, überwiegend mit Erfolg. Aber das war auch eine ganz unschöne Situation. Und umso schöner ist es, dass gestern so viele Fans wieder mitgefahren sind nach Emden Und ja, hat sich ja gelohnt.
Ja,
1000
absolut.
Fans am Mittwochabend nach Emden.
So sieht's aus.
Das muss, da muss man hinkriegen. Da muss man erstmal sagen, Hut ab, Leute.
Und viele von denen, Malte, hatten wie wir nicht die Sperrung dieses komischen Ems-Tunnels in Leer auf dem Zettel und sind dann nochmal schön da irgendwie ein bisschen auf der Suche nach einer Umleitung mitten in der Nacht durch die Gegend gefahren.
Ja, der Rückweg war ein bisschen holprig, aber ja, für die 1000 VfLer immerhin mit einem guten Gefühl. Wollen wir ein bisschen ins Spiel reingehen?
Gerne.
Ging ja gar nicht mal so gut los. Burkhardt, das 0:1 nach 3 Minuten war mal wieder eine Fehlerkette, kann man sagen. Ich glaube, ein schlechter Pass von Tesche.
So dann sieht's aus. Jempi
und Beermann verlieren beide ihre Zweikämpfe.
Genau, also zweimal kannst du klären und leider passiert das nicht. Und dann steht einer blitzblank da und darf aus 14 Metern zentral mal eben aufs Tor schießen. Und das macht er dann auch noch zentral. Und naja, ich sage jetzt mal, jeder, der nicht Torwart gewesen wäre, hätte den Ball höchstwahrscheinlich abgewehrt, weil er mit dem Fuß rangegangen wäre. Aber der Torwart hat nun mal das Bedürfnis, runterzugehen und dann war er halt drin. Und da denkst du in dem Moment aber...
Nee, war so knapp am Bein vorbei.
Er geht so unter den Fuß durch, weil er sich so ein bisschen fast schon schmeißt. Ne? Also,
ja, ja,
er geht runter. Geht unter dem Torwart durch. So.
Genau. Ja, ja. Wenn du nie im Tor gestanden hast, hältst du das Ding, weil du da mit dem Fuß hingehst. Ja, aber dann denkst du wirklich, ey, also das gibt's nicht. Die fangen sich auch gegen Emden so ein Ding ein. Ne? Also du hast dreimal die Chance, das zu bereinigen, aber das kriegst du nicht hin. Ja, und dann stehst du wieder da wie Ochs vom Berge.
Ne? Na gut, sie haben es aber nach so einer Situation mit der Vorgeschichte in der Lage dann doch konsequent, so habe ich, ich habe es nur am YouTube-Bildschirm gesehen, haben sie dieses Spiel Stück für Stück unter Kontrolle gebracht.
Definitiv.
Bei all den Einschränkungen und Widrigkeiten und haben es dann gewonnen. Also für mich war das, du hast vorhin, was hast du gesagt, Zeitenwende. Das Olaf-Wort würde ich jetzt nicht in den Mund nehmen, aber es war auf jeden Fall wieder mal ein kleiner Schritt nach vorn. Ob der jetzt am Samstag und danach bestätigt wird in den verbleibenden 6 Spielen bis zur Winterpause, das würde ich mir nicht anmaßen zu beurteilen. Aber gestern hat die Mannschaft im Spiel sich verbessert und verdient gewonnen.
Eindeutig. Ja,
und vor allen Dingen ist für mich ein Aufstiegskandidat. Ne?
Ja, sind sie. Und sie haben auch, was dann natürlich passiert, Traumstart für sie. Sie ziehen sich komplett zurück, igeln sich da ein und da musst du natürlich auch mal irgendwie erstmal diesen Riegel knacken. Und das haben sie. Sie sind immer wieder durchgegangen, hatten dann die, also ich finde von Müller die Vorbereitung zu dem Tor, die ist super. Super, dass der Torwart den nach vorne abwehrt. Schön für den VfL, schön für Konü. Aber sie haben den Druck aufgebaut. Sie haben auch versucht, die nie zur Ruhe kommen zu lassen. Und dass Emden dann eklig spielt, hinten da alles dicht macht, logischerweise. Und sie haben es genau richtig gemacht, sehe ich auch so.
Jetzt sagt mal eben, ihr wart ja vor Ort. Ich war ein bisschen überrascht, die Makala Engler hat draußen. Müller das erste Mal in der Startelf, glaube ich. Ne? Mhm. Was hattet ihr denn für einen Eindruck von Müller? Man sieht ja dann doch, wenn man das ganze Feld vor sich hat, mehr.
Also ich würde sagen, das Spiel war wie gemacht für ihn. Gerade weil es so war, wie es war, mit einer Mannschaft, die sich halt dann hinten einigelt, zurückzieht, wo du dann dich auch einfach auch mal durchsetzen musst. Sie haben es gestern auch ganz gut geschafft, ihn in Szene zu setzen, finde ich. Also immer mal wieder beim Torwart ein gutes Beispiel, da bricht er nach außen aus, setzt sich dann an der Eckfahne durch. Aber er hat auch ein paar Bälle gekriegt, wo er dann auch mit dem Rücken zum Tor sich im Strafraum zum Beispiel hat anspielen lassen können, wo man dann schon auch seine Stärken gesehen hat, wo er dann einfach mal den Ball behält und dadurch halt einfach Chaos entsteht. Ich glaube, dass das vielleicht in der dritten Liga auch noch ein Stück weit schwieriger ist, weil dann die Verteidiger vielleicht auch noch ein bisschen mobiler sind, aber das hat er schon echt richtig gut gemacht und das hat dafür gesorgt, dass Emden vor allem keine Entlastung fahren konnte. Also ich finde, das war so ein bisschen der Schlüssel. Es war ja nicht so, dass der VfL jetzt ein Chancenfeuerwerk abgebrannt hat über die 90 Minuten, aber sie haben tatsächlich, finde ich, nach dem 0:1 ein paar Minuten gebraucht, aber dann haben sie echt es geschafft, so konstant Druck zu erzeugen. Ne? Sie hatten immer Ballbesitz, sie haben auch den Ball immer bewegt. Es war jetzt nicht so, dass sie an der Mittellinie rumstanden und ratlos gewesen sind, was sie machen sollen. Sie haben schon von links nach rechts gespielt, haben es auch immer wieder geschafft, vorne reinzuspielen und Emden musste immer was tun. Und dadurch, dass sie immer was tun mussten, konnten die sich auch nicht so richtig darauf konzentrieren, Konter zu fahren. Und das war wichtig, weil die hatten gute Konterstürmer.
Ja,
also das muss man ja auch mal sagen. Harald, du hast es vorhin gesagt, gute Mannschaft, spannende Mannschaft. Die beiden Jungs, die da außen gespielt haben, der Steinwender und der auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht jetzt mehr, wie er heißt, die zwei hatten ein Tempo.
Eickhoff, der Torschütze.
Eickhoff, genau, das Tor macht der Achter. Die hatten ein Tempo, das es in der VfL-Offensive gerade auf den Flügeln so gar nicht gibt.
Ja.
Und das ist dann schon was, wo man auch mal sagen muss, okay, die so zu verteidigen, so zu beschäftigen, defensiv, das war dann schon auch ein Schlüssel, warum das Übergewicht so groß geworden ist, dass der VfL das gewonnen hat.
Ja, und man muss doch sagen, sie haben den Ball gut laufen lassen, weil Emden musste immer in Bewegung sein.
Genau.
Und das hast du dann in der zweiten Hälfte gemerkt, dass bei denen auch die die Kräfte wirklich schwanden. Ne? Und das hing mit dem VfL-Spiel zusammen. Eindeutig, die haben die müde gespielt. Ja. Das klappte auch gut.
Kurz noch zu Markus Müller. Ich habe auch hinterher mit ihm gesprochen. Er würde genau den Eindruck, den du gerade wiedergegeben hast, bestätigen. Nämlich, dass dieses Spiel ihm halt hundertprozentig gelegen hat.
Der hatte auch Bock, ne? Ja, ein bisschen total. Mit den Fans gequatscht, wenn die gepöbelt haben, dann ist er ja auch einer, der, also
ich weiß nicht, der muss ja auch keine Angst haben, wenn der einatmet, dann wird ja alles dunkel um ihn herum.
Der kann es auch
machen wie Uwe Brunn. Also
der kann zurücksenden, was reinkommt, so viel ist klar.
Das kann ich bestätigen, das ist schon eine Erscheinung, wenn er vor einem steht, da ist jetzt da ist schon das eine oder andere Kilo an Muskelmasse da. Du hattest die Makala und Engelhardt noch angesprochen, die auf der Bank gesessen haben von Beginn an. Engelhardt ist natürlich durch die Sperre und die letzten Wochen halt so ein bisschen raus, wird ja auch gegen Dresden noch fehlen. Deswegen war jetzt vielleicht auch die Chance dann eben da auch Müller und Schwarz mal eben von Anfang an zu bringen mit zwei richtig großen und kräftigen Jungs. Simakala hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, aber kann man vielleicht so erklären, dass ein bisschen Belastungssteuerung, bisschen
Denkzettel vielleicht
bisschen auch. Denkzettel auch für also die Leistung in Rostock. Sicherlich vielleicht auch mal nicht unverdient. Und wenn du so einen Spieler dann von der Bank bringen kannst, wir haben hinterher auch noch kurz mit Pit Reimers gesprochen, wenn du so einen Spieler von der Bank bringen kannst, der Spieler entscheiden kann, was er ja dann gestern auch mitgemacht hat.
Eigentor hin oder her, das war sein Ding. Ne?
Klar. Ja, und der Spielzug war ja auch überragend, das muss man ja auch mal sagen. Ja, 2-1, also geht los mit Tesche, wo er dann die Lücke sieht, den Pass dann auch mit dem Schnitt genau dahin bringt, dass sie ihn Wulfers, glaube ich, ne, dann aufnehmen kann.
Ja.
Und dann spielen sie mit Simakala und auch Kayo. Mit Kayo auf rechts draußen, der ihn dann auch gleich wieder reinlegt. Da sagt der Reimers auch so, klar Eigentor, aber wenn der reingeht, dann sagen alle überragender Spielzug und es sollte dann halt auch nicht untergehen. Ne?
Auch das erste Tor habt ihr schon beschrieben. Und da würde ich gerne mal, Benjamin, dich fragen. Du hast ja mit Susanne Vetter das große Interview mit Philipp Kaufmann geführt. Und da sind mir so ein paar Sätze in Erinnerung geblieben. Einer zum Beispiel, diese Mannschaft ist keine Mannschaft für die Abstiegszone der dritten Liga. Es sind etliche Spieler darin, die Qualität, die sie haben, noch gar nicht nachgewiesen haben oder noch gar nicht gezeigt haben. Ist das gestern dafür eine kleine Bestätigung gewesen? Und wie schätzt du diese Aussage ein? Ist das
Gar nicht so einfach einzuordnen. Also als erstes würde ich, wäre mein allererster Gedanke gewesen, so er muss es auch ein Stück weit sagen. Es ist seine Mannschaft, die er zusammengestellt hat und der natürlich vertraut, sonst hätte er die Jungs ja auch nicht geholt, so wie er sie geholt hat. Deswegen hat mich das jetzt auch nicht überrascht, dass er es sagt. Gut, ich glaube auch, dass jeder hat so ein bisschen seine Geschichte. Ne? Müller hat bis jetzt noch nicht so furchtbar oft gespielt. Kayo ist gekommen, war direkt auf 100%, hat ja super angefangen, wo man auch gedacht hat, boah, was haben sie dafür eingeholt? Dann war er direkt
verletzt,
hatte dann auch seine Pause. Jetzt, finde ich, sieht man aber schon, das hat man auch gestern gesehen, das ist so ein bisschen, jetzt hast du schon gesagt, Chato 2-0, also so die Art und Weise, wie er dann öfter auch mal Stress am Ball hat, glaube ich nicht, dass es dann dazu führt, dass man sagt, der wird jetzt so der Wunderspieler, der am Ende alles rausreißt. Also meine persönliche Vermutung ist, dass die Mannschaft vielleicht nicht so schlecht ist, dass sie am Ende 20. in der dritten Liga bleibt, aber ich glaube auch nicht, dass sie so gut ist, wie sie von den Verantwortlichen eingeschätzt worden ist, so wie sie die Jungs geholt haben.
Aber das wissen wir ja gar nicht, wie die Mannschaft eingeschätzt wird, weil wir kennen ja nicht mal das offizielle Saisonziel und wir kennen auch kein internes. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist, da gibt es ja beide Varianten, aber der Widerspruch zu der Aussage von Philipp Kaufmann, die ich eben zitiert habe, ist ja krass im Vergleich mit einer anderen, denn er hat ja auch angekündigt und die Investitionsbereitschaft der Gremien betont. Er hat ja angedeutet, dass es in der Transferperiode 2 weitere Verpflichtungen gibt. Also da kann das Vertrauen in die aktuelle Mannschaft nicht so super groß sein.
Ja, aktuell nicht mehr, aber ich glaube schon, dass sie sich im Sommer schon mehr ausgerechnet haben. Sie haben ja immer gesagt, dass sie genau die Spieler bekommen haben, die sie eigentlich auch gewollt haben. Es hat nur länger gedauert. Das war ja schon zusammengefasst die Aussage. Klar, durch dieses es hat länger gedauert, ergeben sich dann natürlich die üblichen Probleme, die Kaufmann auch alle genannt hat und die man, finde ich, schon auch alle nachvollziehen kann. Stichwort Trainingsqualität, wobei das wusste man dann natürlich, dass es so ist, wenn man die Spieler später holt. Aber auch Stichwort Eingewöhnungszeit und so weiter. Aber wenn dem so ist, müsste ja jetzt der riesen Turnaround folgen. Und ich glaube, da gibt es schon einen Unterschied zu der Mannschaft von vor 2 Jahren. Das hatte ich selber auch schon mal in irgendeinem Text geschrieben, wo wir alle gesagt haben, so auch nach dem Spiel in Elversberg, da waren wir beide, Harald, wo wir gesagt haben, okay, das war jetzt auch das Erste, wo du richtig unterlegen warst, wo du mal richtig schlecht warst. Vor allem im Vergleich zum Gegner, die halt einfach richtig gut waren. Aber alle anderen davor haben wir uns ja immer gedacht, so ey, warum haben die jetzt nicht gepunktet oder warum haben die jetzt nicht gewonnen? So auf dem Platz, die Performance war doch gut und irgendwie fehlt nur so der Tick. Und irgendwann ist eben genau da, finde ich, der Groschen gefallen. Und das sehe ich eben dieses Jahr nicht. Also ich finde nicht, dass sie viel mehr Punkte verdient gehabt hätten, als sie letztlich in der Liga geholt haben. Leider, das war vor zwei Jahren anders und deswegen glaube ich einfach nicht, dass die Mannschaft so gut ist, dass am Ende mehr drin ist, als irgendwie in der Liga bleiben.
Also ich bin da nicht ganz dabei. Im Aufstiegsjahr, finde ich, waren ja schon die ersten Saisonspiele holprig. Denk mal an Bayreuth oder so oder Oldenburg auch noch, das erste Schweinsteiger-Spiel. Das waren ja letztlich auch verdiente Niederlagen, ne?
Na, Bayreuth, weiß ich nicht, ob man von, da waren sie, Bayreuth war im Prinzip ein Spiel wie gestern, bloß dass sie halt gar nichts getroffen haben und das 1-0 ausgegangen ist. Also Bayreuth war träge, klar, aber es war auch ein Hitzespiel im Sommer, da war es wirklich heiß. 85 Minuten überlegen und dann ist halt Neuenberger einmal durchgelaufen, weil Rohrig falsch stand. Das war eigentlich, also das würde ich jetzt im Nachhinein nicht so als, auch das, da hätte man punkten können. Das ist ja genau das, was ich meine.
Oder auch der Vergleich Oldenburg. Ich sag
Oldenburg hast mal, du 3-1 geführt.
Genau, du führst 3-1, also du hast schon mal auswärts 3 Tore erzielt. Ne?
Und noch 4 gekriegt, also.
Ja, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Dass das nicht passieren darf, völlig klar.
Ich kann mich an keine 3-1-Führung dieses Jahr erinnern in der Liga.
Ich mich leider auch nicht.
Also wenn, dann gab es mal ein 4-2 war das höchste Ergebnis und das ist in der Schlussphase zustande gekommen.
Das ist ja das Problem, dass sie zu wenig Chancen erspielen und die Chancen, die da sind, nicht entsprechend nutzen. Das ist das Riesenproblem.
Zur Einordnung des Kaders und der Neuzugänge, wo wir eben kurz waren, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass seit vielen, vielen Wochen 3 Neuzugänge es überhaupt gar nicht mehr in den Spieltagskader schaffen. Mit Brian Bayer, Adai Ercan und Liridon Mulay. 3 Spieler, wovon mindestens Mulay, kann man glaube ich sagen, schon als Spieler mit dem Potenzial geholt wurde, auf viel Spielzeit zu kommen. Oder auf ein gewisses Maß an Spielzeit. Ja, und wie gesagt, sie schaffen es seit mehreren Wochen gar nicht mehr in den Kader. Wir haben inzwischen fast Mitte November. Das heißt, Eingewöhnungszeit sollten sie jetzt eigentlich genug gehabt haben. Da stellt sich dann schon die Frage, wie soll es mit den dreien vor allem dann irgendwie weitergehen, ne?
Also schwer vorstellbar, dass die den Weg zurück in die Mannschaft finden, in meinen Augen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie dann Perspektive haben.
Ja, also ich glaube, dass sie vor allem von Brian Bayer tatsächlich auch noch mehr sich erwartet haben. Mulay war so, wie ich das verstanden habe, auch immer so ein bisschen als Entwicklungsspieler gedacht. So mal gucken, ob er es schafft. Bayer kam dann schon mit so einem gewissen Standing auch. Bloß bei dem kommt halt vor allem dazu, dass der echt, der Sprachprobleme, so ein bisschen als Typ vielleicht auch, Anpassungsprobleme. Da hatte ich aber so den Eindruck jetzt so im Gespräch mit dem Sportgeschäftsführer, dass sie bei ihm schon hoffen, dass da noch ein bisschen mehr kommt als das, was er gezeigt hat. Weil da hat man ja, bei ihm fehlt ja auch immer, wenn er gespielt hat, so komplett die Bindung zur Mannschaft, hatte ich jedenfalls so den Eindruck.
Ja, oder das Spielverständnis fehlt. Ja. Ne? Also er muss ja wohl keine Nachwuchsleistungszentren durchlaufen sein, sondern Späteinsteiger sein. Und ich finde, das siehst du bei ihm. Er weiß teilweise nicht, wie er sich zu bewegen hat auf dem Feld. Ne? Also da fehlt eine ganze Menge.
Aber auch immer so in Abstimmung mit den Kollegen. Also oft habe ich dann so den Eindruck, dass er dann auch so stehen bleibt, guckt so, okay, wo laufen jetzt alle hin, was mache ich? Und dann trifft er irgendwie die falsche Entscheidung. Da hoffen sie, glaube ich, am meisten drauf, dass da vielleicht sich noch ein bisschen was tut. Jetzt ist er zuletzt ein bisschen krank ausgefallen, aber wohl keine größeren Probleme. Mal gucken, ob er wiederkommt.
Liridon Mulay ist ein dynamischer Außenbahnspieler, den wir, auch wenn er flexibel einsetzbar ist, vornehmlich auf der linken Seite sehen. Mit seiner athletischen Art und seinen technischen Grundfähigkeiten kann er 1-gegen-1-Duelle für sich entscheiden und ist insgesamt für seine Gegenspieler schwer auszurechnen. Pressemitteilung des VfL Osnabrück, Zitat von Philipp Kaufmann.
Was da nicht steht, ist irgendwas gegen den Ball, ne?
Ja, aber auch athletisch. Athletisch ist ja nicht nur eindimensional und fehlt schon so ein bisschen.
Ja. Also ich fand tatsächlich immer, dass er wirklich auch gegen den Ball seine Probleme hat. Sowohl was die Positionierung im Raum angeht, als auch grundsätzlich im Zweikampf.
Ja, also, körperlich fehlt da alles, was du in der dritten Liga brauchst.
Genau, das sieht man dann auch offensiv. Ne? Das sieht immer ganz gut aus, wenn er dribbelt, aber dann kommt halt irgendeiner und steht da und dann prallt er ab. Ne?
Hat auch einen guten Schuss.
Ja, mit dem einen Fuß. Ne?
Der rechte Fuß ist mindestens drittligatauglich. Ich glaube, da braucht man gar nicht lange drüber reden, aber es fehlt an anderen Dingen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und es ist jetzt mit Pit Reimers der zweite Trainer, der ihm nicht zutraut, am Spieltag was beisteuern zu können. Ja, für Adai Ercan gilt Ähnliches.
Soll ich das eben auch vorlesen aus der Pressemitteilung?
Der von Koshinat in der Vorbereitung öffentlich gelobt wurde für laufintensives Spiel, für ja, für Arbeitsintensität, kann man vielleicht sagen. Harald, bitte.
Es steht ja hier, Adai hat mit seiner Körpergröße und seiner Athletik zwischen beiden Strafräumen einen hohen Wirkungsgrad, sowohl im defensiven als auch zentralen Mittelfeld. Seine Fähigkeiten mit Ball und die Qualitäten als aktiver Balleroberer ergänzen unser bestehendes Team optimal.
Eine der vielen Kadermutationen. Können ja sowieso mal drüber sprechen, ob dieses Argument eigentlich so zieht, weil da wird immer über viel Quantität gesprochen im Austausch von Spielern im Vergleich zum Abstieg von der zweiten Liga in die dritte Liga. Ich glaube, wir können aber sagen, das ist eigentlich nichts Neues. Das gab es beim VfL immer, ne? Und kann man nicht vielleicht sogar die Gegenthese aufstellen und sagen, haben Sie nicht auch gesagt, wie ist das dieses Jahr anders als zum Beispiel bei dem Abstieg 2021, Harald, den wir ja auch eng begleitet haben, wo ja nicht nur viele gegangen sind, sondern vor allem auch der harte Kern der Zweitligamannschaft?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!